Auch im Predigttext tauchen wir ein in die Welt des Gebets und hören dazu die Verse 1 bis 8 aus Lukas 18. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, da will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du uns diesen Sonntag schenkst, dass du uns einen Tag der Ruhe schenkst und der besonderen Begegnung mit dir. Und wir bitten dich für all die Gottesdienste, die heute weltweit stattfinden, dass du dort anwesend bist und die Mitte bist und die Herzen öffnest und die Menschen segnest. Und wir bitten an diesem Sonntag auch besonders für Ruth Gebhardt im Südsudan, dass du ihren Dienst segnest und dass du ihr Team segnest und alle Menschen, die dein Wort weitersagen. Herr, dass Menschen berührt werden und dich entdecken und bei dir Frieden finden. Wir bitten dich für die Christen, die bedrängt und verfolgt werden, weil sie zu dir stehen. Tröste, stärke sie. Und lass die Herzen derer berührt werden, die wider ihnen, die gegen sie stehen. Gib ihnen ein starkes Zeugnis. Herr, wir bitten dich für Israel und wir bitten dich auch für die messianischen Juden, dass du ihnen eine große Liebe schenkst, auch zu ihren arabischen Nachbarn und deine Einigkeit untereinander. Wir bitten dich für die Koalitionsverhandlungen in unserem Land, dass die Politiker nach dir fragen und nach deinen Werten und dass deine Werte durchkommen. Herr, und wir bitten dich für uns. Herr, wir sind oft so zugeschüttet von vielen Informationen und vielen Angewohnheiten, die wir haben im Alltag, dass du vielleicht oft gar nicht landen kannst. Herr, wir bitten dich, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass du neu landen kannst in unserem Herzen und in unseren Alltagsabläufen. Segne Andreas Schäfer mit deinem Wort und deiner Auslegung und ziehe du deine Linie von deinem Wort in unsere Herzen hinein. Segne alle, die heute nicht hier sein können. Segne auch die Kranken und Bedrückten unter uns. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du eine frohe Botschaft für sie und uns alle hast. Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden und du bist gegenwärtig. Und dich beten wir an und wir rechnen mit dir und deinem Handeln an uns und freuen uns darüber, dass du der Kommende bist, der König dieser Welt und der König meines Herzens. Amen.
Ja, das hat euch gar nichts gebracht im kleinen Saal, nicht wahr? Überholen hilft nicht beim Singen. Wir wurden anders durch diesen Klassiker geführt. Wir haben das Thema Gebet vor uns. Und dann denkt man, da sind wir ja schnell durch. Klar, steht ja da, Jesus, Gleichnis, Thema, alle Zeit beten, nicht nachlassen. Danke für die Erinnerung. Amen. Aber was macht uns stutzig? Stutzig macht uns vorgeschlagener Predigttext für den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr heute. Und diese letzten paar Sonntage im Kirchenjahr haben ja die Devise Zukunft, die Devise Ewigkeit, die Devise Jesus kommt zurück. Und da hinein kommt jetzt das Thema des Gebetes. Es spielt also eine ganz gewichtige Rolle im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Es spielt eine ganz gewichtige Rolle damit, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, diesem wiederkommenden Herrn entgegengehen. Und dass dieser Zusammenhang stimmt, zeigt sich auch, wenn man jetzt ein bisschen den Text nach vorne guckt. Was steht da vorne denn in Lukas 17? Und da ist ein erster Teil der Endzeitreden im Lukas-Evangelium. Und das große Thema in Lukas 17 ist der Tag des Menschensohns. Der Tag des Menschensohns. Mehrfach erwähnt das Jesus, es geht um den Tag des Menschensohns. Und an wen richtet er diese Rede vom Tag des Menschensohns? Ausdrücklich wird es in Lukas 17 gesagt, er sprach zu seinen Jüngern. Und er sagte zu seinen Jüngern, und es heißt Lukas 18, und ihnen sagte er dies Gleichnis. Das heißt, er nimmt seine Gemeinde, seine Leute, die auf ihn warten und die ihm entgegengehen, ganz entscheidend mit hinein in das Thema des Gebetes angesichts des wiederkommenden Jesus. Ja, wir gehen ihm tatsächlich entgegen. Wir gehen Jesus entgegen. Mit jedem Tag, den wir leben, gehen wir einen Tag Jesus entgegen. Warum spielt dann das Gebet dabei so eine wichtige Rolle? Das Gebet, so entdecken wir hier, ist ein ganz wichtiger Indikator, ein Gebetsindikator. Er zeigt etwas an. Das Beten der Jesusleute ist keine Nebensache, ist kein Randthema. Das Beten der Jesusleute gehört zur Mitte, gehört zum Zentralen, gehört zum Herz christlichen Glaubens. Gebet zeigt meine lebendige, reale, tragende Beziehung, die ich habe. Oder eben, wenn es kein Beten mehr gibt, dann auch ein angegriffenes, schwieriges, vielleicht in eine Not hineingeratenes Beziehungsgefüge. Und deswegen ist Beten mit etwas ganz Wesentliches, an dem ich meine Beziehung zu Jesus als eine Art Indikator ablesen kann. Vor 14 Tagen waren meine Frau und ich in Berlin. Unter anderem haben wir uns ein paar Stunden Zeit genommen fürs Deutsche Historische Museum, sind also durch die Jahrhunderte der deutschen Geschichte marschiert. Ist faszinierend. Unter anderem steht in einer Ecke ein wunderschöner Globus. Wenn ich mir es richtig notiert habe beim Durchgehen, dann stammt dieser wunderschöne Globus so aus dem 15. Jahrhundert. Ich meine 1492 in meinem Kopf zu haben, aber legen Sie mich darauf jetzt nicht fest. Und das Besondere dieses Globus ist, dass er nicht nur wunderschön gestaltet ist, sondern auf diesem Globus fehlt komplett ein ganzer Kontinent. Komplett. Amerika fehlt. Für manche wäre das toll, ich weiß, aber jetzt mal abgesehen davon, lassen Sie mal ganz kurz überlegen, das war doch vor einem halben Jahrtausend schon da, nicht wahr? Die waren doch schon da. Aber für uns waren sie nicht da, sie spielten bei uns keine Rolle. Das spielt ja in unserem Globus keine Rolle. Und so ist bei manchen, was den Gebetskontinent betrifft, der ist einfach nicht da. Der spielt in ihrer Glaubenswirklichkeit keine Rolle. Da können Sie noch so oft die Kugel Ihres Glaubens drehen. Der ist einfach nicht existent. Das ist eine Wassermasse an der Stelle, wo eigentlich der Gebetskontinent angelegt sein sollte. Und wenn dieser Gebetskontinent fehlt, dann fehlt was ganz Entscheidendes, was zum Globus unseres Glaubens tragend dazugehört. Und das nimmt hier Jesus als Beispiel. Das Thema des Gebetes ist ein Indikator, zeigt was ganz Wesentliches an, wie es unserem Glauben geht. Und wie es unserem Glauben gehen könnte, das zeigt sich daran an, dass man nämlich nachlassen könnte im Gebet. Warum könnte man nachlassen im Gebet? Warum könnte man müde werden, wie man es auch übersetzen kann? Warum könnte man einschlafen? Warum könnte man es vernachlässigen? Warum könnte es einfach im Nebel der Kontinent komplett verschwinden, obwohl er wirklich tatsächlich da ist? Weil Menschen, die Jesus entgegengehen, gehen ihm nicht ohne Anfechtung, gehen ihm nicht ohne Versuchung, gehen ihm nicht ohne Widerstand, gehen ihm nicht ohne Druckerfahrung entgegen. Das ist ganz wichtig. Gestern hatten wir hier unter anderem die Vorbereitungsgruppen für die nächsten Teensbibeltage im kommenden Jahr und den Jugendtagen im kommenden Jahr. Junge Mitarbeiter, die mit mir das vorbereiten, was wir da nächstes Jahr thematisch präsentieren wollen. Und wir sind erstaunlich schnell zum Ergebnis gekommen. Wir wollen miteinander einen Hebräerbrief lesen. Warum wollen wir miteinander einen Hebräerbrief lesen? Nicht nur, weil er jetzt auch Bibeltext ja für viele von uns war, sondern weil man im Hebräerbrief ein Thema hat, ein großes Thema. Nicht nachlassen, am Ball bleiben, dranbleiben, ankommen. Das Thema, mal anfangen mit Jesus, so einmal im Jahr ein kurzes Event, ein Highlight, mal so ein rauschendes Erfahrungserlebnis, emotional durchgeschleudert werden, alles wunderbar, aber es ist doch nicht Jesus-Nachfolge. Jesus-Nachfolge ist doch ein Weg, ist doch ein Marsch, ist doch ein Marathon, ist doch eine Wanderung. Als ich vor kurzem mit meiner Frau in der Pfalz war, da haben wir es wieder erlebt. Da waren wir bei so einer dieser vielen schönen Burgen gelandet. Und wissen Sie, an der Burg selber, da war es brechenvoll. Die Parkplätze, die quollen über. Man dachte, Wunder war es, was jetzt da die Wanderwege erstürmt werden von wanderwilligen Deutschen. Aber die hatten sich gerade nur alle bis zum Parkplatz gerettet und ihren Körper gesammelt hinübergestemmt auf die Bank des Gasthauses. Und dann sind sie dort geblieben. Und wenn sie nur 200 Meter sich entfernt haben vom Parkplatz, dann waren sie allein, komplett allein. Da, wo sind die alle? Und genau das ist die Erfahrung der Jesus-Leute, mal sich zu konzentrieren auf ein Event, mal so kurz hochgepusht werden, das klappt gut. Aber durchhalten, Stunde für Stunde, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, bis wir bei Jesus ankommen, das ist das Thema. Das ist das Thema der Jesus-Leute. Und dieses Thema wird immer und immer wieder in der Bibel beschrieben, insbesondere im Hebräerbrief. Nicht alle, die losmarschiert sind aus Ägypten, sind auch im Land Kanaan angekommen. Darum lasst uns festhalten an den uns zugesagten Verheißungen bis zum Ziel. Das ist das Thema. Und genau das ist der Gedankengang von Lukas 18. Lasst uns nicht nachlassen, ich komme. Man kann also nachlassen, man kann also das Gebet verlieren, man kann diesen Gebetsindikator verlieren und damit die Gefahrenzone erkennen. Nachlassendes Gebet ist eine Gefahrenzone, dass das gesamte geistliche Leben in dieses Schattenreich abdriftet. Da hinein gibt uns Jesus dieses wunderschöne, starke Bild. Wobei es eigentlich ja bisschen komisch ist, was da abläuft. Die Jesus-Beispiele sind so schlicht und haben es doch in sich. Da taucht also auf der einen Seite dieser ungerechte Richter auf. Das ist ja schon für uns in unserer Kultur etwas Unmögliches, diese Type. Eine ganz fiese Type. Aber wir müssen das nochmal auf dem Hintergrund der israelischen Geschichte, der Bibel sehen. Da war der Richter, das war ja ein Wort, das gleichzeitig für Gott gebraucht wurde. Und wenn jetzt ein Richter in Israel sich so benimmt, wie das hier beschrieben wird, das ist das allerletzte. Das ist eine selbstherrliche, machtgierige Type, die nur auf sich bezogen war, die offensichtlich durch nichts sich irritieren ließ, weder durch das Recht noch durch Menschen, auch nicht durch den lebendigen Gott. Der war einfach in sich selber. Mag es sein, dass er eben auf Bestechungsgelder warte oder dass er einfach kein weiteres Interesse hatte. Wie auch immer, ein kleiner, reiner, egoistischer Machtzwerg, der da eben sein Leben lebte. Oder dass es irgendetwas interessierte, was um ihn herum war. Keine innere Einsicht, keine Umkehr bis zum Schluss, keine Tat aus Überzeugung. Eine skrupellose Machtfigur, die dieser Richter darstellt. Eine richtig fiese Type. Und auf der anderen Seite das andere Extrem, diese Witwe. Diese Witwe, das wissen wir, damals in besonderer Weise auf das soziale Netz angewiesen. Eine Frau, die weil sie keinen Mann hatte, keinen Schutz hatte, keine Chance hatte, vor Gericht überhaupt irgendwas zu erreichen, geschweige denn ihre Rechte einzuklagen. Sie durfte nicht mal als Zeugin auftreten. Was sollte die Frau tun? Sie konnte ihre Rechte ja gar nicht durchsetzen. Und genau diese Frau kommt immer und immer und immer wieder an vor diesem ungerechten Richter. Runde für Runde. Immer wieder, heißt es da, immer wieder. Eine lange Zeit trat sie immer wieder mit ihrem Anliegen auf vor diesem Richter und hatte überraschenderweise damit Erfolg. Nicht aufgrund von Einsicht, oder weil der Mann das begriffen hätte, verstanden hätte, sondern rein aus Zweckmäßigkeit, wird da beschrieben, rein aus Zweckmäßigkeit, um diese nervende Frau loszuwerden. Wie das heißt, man kann dieses Bild beschreiben, entweder sie schlägt mir ein Pfeilchen, das ist die eine, oder vielleicht eher frauentypisch, sie kratzt mir die Augen aus. Beides ist sprachlich möglich zu übersetzen. Bevor die also handgreiflich wird, diese Frau, muss ich die loswerden, ich krieg die nicht anders los, also tue ich ihr, was sie will, dann habe ich endlich meine Ruhe. Aber nicht Einsicht, sie hat das tatsächlich Erfolg. Was für ein komisches Gleichnis. Und natürlich, wenn Sie jetzt die große Reihe der Ausleger vor sich sehen, dann gehen die Reihe der ganzen Ausleger ganz, ganz schnell von diesem Tatbestand, den Sie beschreibt, von diesem ungerechten Richter und von dieser armen Witwe und sagen, ja, das ist der Klassiker, mit dem Jesus sagt, ihr dürft jetzt vom Geringeren auf das Größere schließen. Also wenn schon in dieser geringeren Art und Weise dieser ungerechte Richter und diese Witwe eine Erfolgsgeschichte war, wie viel mehr dann, wenn wir tatsächlich in die Beziehung zu unserem Gott eintreten. Und dann kommen die entsprechenden Formulierungen ja auch im Text, das hat eine Kontrastwirkung, schlagen die ein. Das Gleichnis wird hier zum Ungleichnis. Im Sinn einer Überhöhung ist es zu verstehen. Es soll eine andere Beziehung provoziert werden, der Vergleich zerbricht und wie auch immer. Alle sagen, das eine, das was da steht, ist eigentlich so gar nicht geltend, sondern auf etwas viel höher. Soll es hinweisen. Hauen wir nicht so schnell ab. Hier ist zuallererst die Rede von einem ungerechten Richter und von dieser armen Witwe. Und in diesem Bild dieser Frau und dieser Geschichte beschreibt uns Jesus eine ganz tiefe Erfahrungswirklichkeit der Jesusleute aller Zeiten. Da kann man nicht so schnell abhauen und einen auf Abba, lieber Vater machen. Das, was hier beschrieben wird, das erleben ganz viele Jesus-Leute. Eine ganz tiefe Wirklichkeit. Ich komme mit meinem Anliegen zum lebendigen Gott. Wohin soll ich denn sonst gehen mit meinem Anliegen? Und ich beiße bei ihm auf Granit. Ich sage ihm, was Sache ist. Immer und immer wieder. Und er lässt mich einfach ablaufen. Calvin drückt es noch vorsichtig aus, wenn er sagt zu dieser Stelle, es scheint, als ob er schliefe. Man spürt noch ein bisschen den Respekt, der will ja Gott nicht unterstellen. Aber genau das ist das Problem. Und man rennt zum Richter, man rennt zum Richter, man rennt zum Richter, Runde für Runde. Und es scheint ihn aber auch in gar keiner Weise zu berühren. Klagelieder 3. Es ist, als ob mein Gebet zu dir kommt und durch die Wolke nicht hindurchkommt. Das kommt bis die Wolke durch, das ist wie so ein Filter. Das kommt gar nicht durch, ich komme gar nicht an bei dir, lebendiger Gott. Und was ist das für ein Riesengeschenk, dass Jesus uns das so beschreibt. Dass Jesus uns das so beschreibt. Dass Jesus uns das sagt. Dass Jesus dieses harte, selbstsüchtige Gesicht eines skrupellosen Machtmenschen uns beschreibt. Jesus. Und jetzt sind ganz viele in diesem Raum mit mir, die in diesem Augenblick sich ihre Erfahrungen erinnern, wo sie sich genauso gefühlt haben. Das trauen wir uns ja kaum zu sagen, weil wir das andere ja sehen. Wir sehen ja unseren Vater in Jesus Christus. Aber manches Mal, da ist er wie dieser skrupellose Machtmensch, der hier beschrieben wird. Wo ich denke, was ist denn los, Herr? Wie heißt es im Propheten Jesaja? Du bist wahrhaftig ein verborgener Gott, du Gott Israels. Ja, das ist er. Dann kommen sie mit ihren Gebetslisten, mit ihren Gebetsthemen, mit den Nöten, die sie ihm präsentiert haben, seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten präsentiert haben, mit dem sie diesem Richter die Bude eingerannt haben. Hoffnungslos, aussichtslos, sinnlos das Ganze. Und bitte, Herr, Ich bin doch zu dir nicht mit meiner kleinen egoistischen Wunschliste gekommen. Dann könnte ich es ja noch verstehen, dass du sagst, Mensch, bleib doch mit deinem Kindergartenkram weg. Ich bin zu dir gekommen mit meinem Recht, mit dem, was richtig war, was deinem Willen entsprach. Und du hast es einfach abgeschmettert. Und ist es nicht nur das Bild der einzelnen Glaubenden? Ist das nicht auch das Bild seiner Gemeinde durch viele Erfahrungen der letzten 2000 Jahre? Heute ist der Gedenktag der verfolgten Gemeinde. Was glauben Sie, wie viele Jesus-Leute heute noch mal ganz anders Lukas 18 vor sich haben als wir? Und sagen, Herr, warum hast du dein Gesicht so verstellt? Du bist für mich zu einem skrupellosen Richter geworden, der mich einfach abblitzen lässt. Und gleichzeitig steckt genau in dieser Beschreibung, merken Sie es mit mir, genau in dieser Beschreibung, dass Jesus uns auf diese Erfahrung hinweist. Schon ein riesengroßer Trost dieses Textes, der dieses Gleichnis seiner Kirche mit auf den Weg gab, kannte ihre tiefste Anfechtung. Zitat Ende. Der dieses Gleichnis seiner Kirche mit auf den Weg gab, kannte ihre tiefste Anfechtung. Richtig, richtig. Und er ließ sie in die tiefste Anfechtung nicht unvorbereitet hineinrasseln, sondern er sagt seiner Kirche, er sagt seiner Gemeinde, er sagt seinen Glaubenden, er sagt es dir und mir, solche Zustände wird es in deinem geistlichen Leben geben. Stell dich drauf ein, es wird Phasen geben, in denen du dieses fiese Gesicht siehst. Dieses skrupellose Type. Stell dich drauf ein. Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Wer hat es denn erlebt? Sein Sohn hat es so erlebt. Sein Sohn hat es so erlebt. Ich schreie, mein Gott, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, aber ich finde keine Ruhe bei dir. Und jetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war Jesus im 22. Psalm. Verstehen Sie? Und es ist Jesus, unser Jesus, der uns mit diesem starken Bild die Augen öffnen will für das, was da abgeht, für das, was da passiert. Und das, wenn wir das lesen, dann danken wir ihm. Wir danken ihm für diese gnädige Aufklärung. Für diese gnädige Aufklärung, dass ich da reinrassle, denn manches Mal ist das Gebet zum Verrücktwerden. Und dann klärt mich mein Herr, mein Meister, dann klärt mich Jesus gnädig auf und sagt, das wird es geben. Räche damit als einzelner Glaubender, als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi. Ich werde aufgeklärt. Wenn ich dann aufgeklärt bin, dann sind die Zustände deswegen nicht leicht und locker. Aber sie verlieren ihren engen Gürtel, der sich um mich herum schnallt, weil ich sagen kann, ich weiß, so etwas wird es geben. Er hat mich vorgewarnt, er hat es mir gesagt, er hat es angekündigt. Ich wusste es, es wird kommen. Aber dürfen wir noch einen Schritt weiter gehen? Es ist ja nicht nur, wie bei all diesen Dingen, die wir da erfahren auf unserem Glaubensweg, der Charakter einer Anfechtung. Sondern jeder Charakter einer Anfechtung hat ja auch den Charakter einer Versuchung. Nur wir im Deutschen unterscheiden ja so fein, die Bibel unterscheidet ja gar nicht. Wir unterscheiden von einer Anfechtung, einer Probe Gottes und einer Versuchung, die satanischen Ursprung hat. In der Bibel sind die beiden Worte ja eins und bringen damit zum Ausdruck, das sind die Facetten zweier Seiten. Und jetzt wird es uns klar, jetzt wird es uns noch klarer. Wer malt uns denn da diesen ungerechten Richter vor die Augen? Wer malt uns denn da diese fiese Type vor unser geistliches Gesicht? Wer verzerrt denn die Züge des Vaters unseres Herrn Jesus Christus zu dem der Fratzengesicht ähnlichen Richtergesicht? Wer denn? Der seit 1. Mose 3 der Experte ist für verfremdete Gottesbilder, sollte Gott gesagt haben? Das ist der, von dem Jesus nachher sagt, es ist der Vater der Lüge, der Ursprung aller Lüge. Und wenn ihr einer entsprechend diesen ungerechten Richter euch vor Augen malt und ihr ihn erlebt, dann erlebt ihr ihn ganz besonders von dem, den, der dieses Bild vor euch malt. Und Sie und ich, wir sind so konditioniert von unserer alten Herkunft her, dass wir dieses Bild leider nur zu gerne glauben. Wir schlucken das. Und deswegen sind wir so froh, dass Jesus uns das sagt. Dass wenn das Beten zum Verrücktwerden wird, dass wir gerade dann sagen, gerade das lasse ich nicht zu, dass jetzt er an dieser Stelle mir diesen ungerechten Richter vor Augen malt und ich nur in der Rolle dieser Witwe bin. Gerade das lasse ich nicht zu, dass ich jetzt nachlassen sollte im Gebet, dass ich jetzt aufhören sollte im Gebet, dass ich jetzt mich abwenden sollte von ihm. Gerade jetzt nicht, denn mein Herr und Meister hat mich darüber aufgeklärt, dass auf dem Weg ihm entgegen genau solches passieren wird. Sein Gebet, das ist zum Verrücktwerden. Und das andere ist natürlich, klar, jetzt dürfen wir auch fröhlich weitermarschieren. Ja, natürlich haben die ja auch recht, die sagen, das ist doch nicht unsere Rolle. Nein, das ist nicht unsere Rolle. Es ist so ein Kontrastbild, ein klassisches Jesus-Kontrastbild. Und das Schöne ist doch, wie er uns beschreibt. Er sagt ja jetzt eben nicht, na ihr alle im kleinen Witwenstand, lebt mal fröhlich und es wird schon irgendwie werden. Sondern er sagt doch, wird denn nicht der lebendige Gott, wem? Seinen Auserwählten Recht schaffen. Und hier taucht dieser wunderbare Spezialausdruck auf, den wir ja viele von uns über die Maßen herzlich gern haben und lieben, der insbesondere nachher auch dann in der paulinischen Theologie uns begegnet. Seine Auserwählten, da hat Gott seine Leute auserwählt. Der lebendige Gott hat eine Auswahl getroffen. Was das für ein wunderbares Geschenk. Jetzt wo ihn in Erinnerung, Epheser 1, Vers 3, der uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, hineingegriffen in ihr Leben. Da gab es sie in gar keiner Weise, nichts von ihnen, materiell überhaupt nicht, geschweige denn das Universum, nichts gab es. Und er hat in ihr dann einmal schon geplantes Leben hineingesprochen. Du gehörst mir, du gehörst zu mir. Ich werde meinen Sohn für dich auf diese Welt schicken. Der wird für dich am Kreuz auf Golgatha sterben. Dadurch wirst du zum Glauben kommen. Du wirst meinen Geist bekommen, du wirst mein Kind heißen. Ich habe dich erwählt. Das steht da. Und dann kriegt diese Geschichte einen ganz anderen Glanz. Nein, ich komme eben gerade nicht wie die Witwe zu diesem ungerechten Richter, sondern ich komme wie einer seiner Auserwählten. Oder vielmehr, er kommt zu mir. Er vertritt mich vor dem Vater, er Jesus. Also jetzt in den letzten Tagen, unsere Jüngste da in der Kinderklinik einige Tage hatten und ich dann da natürlich regelmäßig hingefahren bin und dass ich die Flure dieser Kinderklinik marschiert bin, da hatte ich ja ein ganz bestimmtes Zimmer im Visier. Ein Zimmer. Auf dem Weg zu diesem einen Zimmer habe ich viele Kinderaugen gesehen. Kinderkliniken sind ja mit einer der größten Anfechtungen, finde ich. Traurige Augen, irritierte Augen, schmerzerfüllte Augen, Augen mit Angst. Aber ich bin an all diesen Augen vorbeigegangen. Ich habe nur ein Augenpaar im Visier gehabt. Das meiner Tochter. Verstehen Sie, das ist das, was Auserwählung meint. Das ist das, was Auserwählung meint. Das ist unser Status. Das ist unser Status. Sollte er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen? In Schnelligkeit. Auch wenn er es, so heißt es eigentlich, auch wenn er es lange hinzieht. Und wenn das ankommt, Wenn das ankommt, dann lässt dieser Druck nach, dieser unglaubliche Druck, der manchmal auf uns liegt mit all dem, was unser Leben ausmacht, dieser Albdruck lässt nach. Erinnern Sie sich an diese Erfahrung der Jünger, dass Sturm erprobt waren und trotzdem in der Nacht dieses Gespenst, interessanterweise das Gespenst auf sich zukommen sahen. Und wissen Sie, wer das Gespenst war? Das Gespenst war Jesus. Aber da hat einer ihn das so verzerrt gemalt, dass sie es gar nicht erkennen konnten. Und wie hat das Gespenst sich denn aufgelöst? Wie wurde das Gespenst zu Jesus? Wie? Indem das Gespenst einen Satz gesagt hat, nur einen Satz. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dann verwandelte sich das Gespenst in Jesus. Und jetzt fragen Sie sich mit mir, und wann kann das bei mir geschehen? Und ich sage Ihnen, in diesem Augenblick. In diesem Augenblick, wo Sie sein Wort hören, kann das bei Ihnen geschehen. Dass das Gespenst dieses ungerechten Richters sich verwandelt und Sie wird das Angesicht von Abba, Ihrem Vater in Jesus Christus sehen. Weil einer in ihr Leben hinein sagt, seid getrost, ich bin es, fürchte dich nicht. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, Psalm 73, beinahe geglitten, als mein Herz erbittert war und es in meinen Nieren stach, da war ich letztendlich dumm und ich verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir, aber jetzt bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist es. Und genau das wird auch passieren, wenn Jesus endlich wiederkommt. Was glauben Sie, was das sein wird, wenn der wiederkommt? Mit am schönsten, finde ich, beschreibt es uns der 126. Psalm. Wenn er unsere Tränen in ein Lachen verweinen wird. Wenn plötzlich über unserem Leben drüber steht, es war alles wahr, was uns in seinem Wort gesagt hat. Und alle unsere kleinkarierten Vorstellungen, wie es sein wird, werden übertroffen von der Realität seiner Herrlichkeit. Was glauben Sie, was das sein wird? Dann wird unser Mund voll Rühmens und voll Lachens sein. Was trennt uns denn noch davon? Was trennt uns denn noch davon? Wenn wir einmal ganz streng nachdenken, dann muss er gar nichts mehr machen. Es trennt uns nur die Zeit. Nur die Zeit. Sehen Sie ihn vor mir? Diesen großen Propheten im Alten Testament? Habakuk. Habakuk wartet auf die Erfüllung der Versprechen Gottes. Und bildlich gesprochen, Habakuk 2, Sie können es nachlesen, Ruhe, stellt er sich auf einen Wachturm. Er möchte gerne Ausschau halten. Beim Wachturm sieht man näher. Ich stehe auf meinem Turm und schaue nach der Erfüllung deiner Weissagung. Und dann sagt Gott ihm, gut, dass du da stehst, Habakuk. Nicht blöder, wie kannst du nur? Ist gut, dass du da stehst. Ich teile dir Folgendes mit, bitte schriftlich festhalten. Befehl, schriftlich festhalten. Und die Weissagung wird noch erfüllt werden, zu ihrer Zeit. Und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Guter Jesus, dass du das sagst. Für deine wartende, verfolgte Gemeinde? Für deine wartende Gemeinde überhaupt? Und auch für uns. Und danke, wo wir es erlebt haben, auch ganz persönlich erlebt haben, dass sich das Gespenst wieder in das Gesicht unseres Herrn Jesus Christus verwandelt hat. Dass wir nicht mehr den ungerechten Richter sehen, sondern den Vater in Jesus Christus, der zu seinen Auserwählten kommt. Ja, er kann es lange hinziehen, ja, aber er kann es nicht ausfallen lassen. Ja, und wenn er kommt, so heißt es hier, dann wird er es tun in Schnelligkeit. Wenn seine Zeit kommt, dann handelt er in Schnelligkeit. Aber jetzt haben wir noch einen dritten Gedankengang. Also der erste Gedankengang wäre dann der gewesen, Gebet, das ist zum Verrücktwerden. Der zweite Gedankengang wäre der gewesen, Gebet, das ist tief beglückend. Und der dritte Gedankengang wäre, Gebet, das ist äußerst selten. Äußerst selten. Denn das ist doch ein ganz eigenartiger Satz zum Schluss. Jesus sagt, wenn der Menschensohn kommt, meinst du, er werde den, bewusst, nicht irgendeinen, sondern er werde den Glauben finden? Meinst du, er wird den Glauben finden? Auf Erden. Wissen Sie, wie das klingt? Das klingt so, wie wenn einer eine Expedition macht, so wie ein paar verrückte Menschen meinen, sie müssen auf den Mars kommen. Ja? Und auf dem Mars dann, ja, was denn finden? Ja, Menschen. Das ist jetzt nicht gerade sehr wahrscheinlich. Ja. Aber dann macht man eine Expedition, eine ganz ungewöhnliche Expedition. Und so macht der lebendige Gott in Jesus eine ganz ungewöhnliche Expedition. Er kommt auf diese durch die Sünde verseuchte Erde. Gucken Sie mal die Erde aus der Perspektive Gottes an. Die Sünde verseuchte Erde. Und jetzt sucht er auf dieser komplett kaputten Erde, etwas, was man eigentlich nicht erwarten kann. Und doch was gesucht wird wie nichts anderes. Nichts anderes sucht er mehr als das. Ein Gebet, in dem der Glaube sichtbar wird. Er kann damit nicht rechnen. Furchtbar. Er kann auf seiner Erde nicht damit rechnen, die ist so kaputt, er kann damit nicht rechnen. Meinst du, er werde solch eine Art von Glauben finden? Dass es da Menschen gibt, die den Glauben nicht nur als ein Event ihrer religiösen Erhebung betrachten, ab und zu mal ein bisschen Feuer kriegen, ein bisschen dann auf Religion machen, auf Gottes Nähe oder sonst was, sondern dass da Menschen sind, die Tag, Woche, Monat, Jahr und Jahrzehnt da sind, beten, vor dem lebendigen Gott einstehen. Meinst du, er wird sowas finden? Das wäre ganz was Seltenes. In der ganzen Zeit des irdischen Weges Jesu hat er einem dieses Urteil gegeben. Da kam dieser eine, dieser Hauptmann von Kapernaum und ließ seinen Mitarbeiter als Gebetsanliegen, gar nicht für sich selber, er ließ seinen Mitarbeiter als Gebetsanliegen Jesus nennen. Und dann wollte Jesus zu ihm kommen, du brauchst gar nicht kommen, sprich nur ein Wort, ein Satz von dir, das reicht vollkommen aus, dann ist er wieder quickfidel und läuft alles so, wie ich mir es denke. Ich weiß, du kannst befehlen, ich kann befehlen, unser Wort gilt, wenn du was sagst, klappt das. Dann sagt Matthäus, und Jesus staunte, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Genau die Worte. Liebe Schwestern und Brüder, können Sie mir irgendeine Geschichte des Alten und Neuen Bundes nennen, wo Jesus uns sagt oder der Vater uns sagt, oder der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und sagt, das ist mir jetzt etwas zu viel Glaube. Das ist mir jetzt zu viel Vertrauen, das ist mir jetzt aber doch ein bisschen zu nah. Das hast du aber ein bisschen übertrieben. Sonst schauen Sie mit mir die Evangelienberichte an. Was war das, was Jesus in Staunen versetzt? Wenn Menschen sich vertrauensvoll auf ihn gestützt haben, teilweise mit den verrücktesten Dingen. Und dann konnte er sich noch so verzerren wie bei der kananäischen Frau. und die abblitzen lassen, fast unhöflich, nein, nicht fast, unhöflich abblitzen lassen und sie schäppig benehmen ihr gegenüber und am Ende dieser Frau sagen, dein Glaube hat dir geholfen, deine Tochter wird gesund gehen. Dann konnte uns das darstellen, Lukas 11, parallel die anderen Texte. Er konnte es uns darstellen und sagen, was es heißt, zu beten, in der Nacht zu kommen. Und dann wird es deutlich, dass eben er der ist, der auch dann diese Bitte erfüllen wird, auf jeden Fall. Denn er kann uns keine Schlange geben, er kann uns keinen Stein geben, er kann uns keinen Skorpion geben. Er ist für Brot und für Fisch und für Ei zuständig. Er ist ein Vater. Wird er solchen Glauben finden? Wollen Sie mit mir Jesus zum Staunen bringen? Ach, dann bitte ich Sie in Gottes Namen, zeichnen Sie den Kontinent des Gebetes wieder in Ihr Leben ein. Mit allen Konturen, die der amerikanische Kontinent von Nord bis Süd hat. Wie machen wir das? Indem wir einfach zurückkommen zum Gebet. Viele von Ihnen sind mit mir ja schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs. Lassen Sie sich das Recht nicht nehmen, zurückzukehren zum Gebet. Ja, da bin ich wieder. Einer von denen, die den amerikanischen Glaubenskontinent verloren haben vielleicht. Oder er ist ziemlich geschrumpft. Hier bin ich wieder. Und dann praktiziere ich das und trainiere das. Mit all den 1357 Einzelheiten Ihres und meines Lebens. Machen Sie daraus ein Gebet. Machen Sie daraus ein Gebet. Und dann bin ich da, wo gebetet wird. Natürlich bin ich da, wo gebetet wird. Und dann lassen Sie mir noch zwei Dinge dazu sagen. Das eine, und die Frauen werden mich jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich das sage, beten ist Männersache. Beten ist Männersache. Die Anzahl der betenden Männer in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, und die Bedeutung des Gebetes im Leben dieser Männer und das Gewicht des Gebetes in dem Leben der leidenden Persönlichkeiten des Volkes Israel und der Gemeinde Jesu stehen im Durchschnitt umgekehrt proportional zum Thema des Gebetes bei uns heute. Und deswegen gilt der Satz des Apostels Paulus aber hundertprozentig, ohne dass ich irgendjemand auf den Schlips trete, und mich ganz bewusst mit hineinnehme. Ich will, dass Männer beten und heilige Hände aufheben an allen Orten, ohne Zweifel und ohne Zorn. Das ist Männersache. Es möge Wohlgefallen haben vor dir, das Reden meines Mundes, und mein Murmeln wie das Gurren einer Taube meines Herzens vor dir. Sagt nicht irgendein irrer Spinner oder eine aus dem Ruder gelaufene Frau, sondern sagt der große König David am Ende des 19. Psalms von seiner Art, mit Gott zu reden. Beten, das ist Männersache. Und ich komme zum lebendigen Gott nicht mit meiner privaten Wunschliste. Klar darf ich mir auch meine Wünsche nennen. Natürlich, meine Güte, selbstverständlich. Jedes Kind nennt vor seinem Vater seine Wünsche. Und ich erinnere Sie daran, dass in Lukas 18 es nicht um die Privatwünsche der Witwe ging, sondern um ihr Recht. Und lassen Sie uns das in ganz großer Klarheit am Ende dieser Predigt noch sagen, seine Verheißungen sind meine Rechte. Seine Verheißungen, Zusagen und Herausforderungen sind meine Rechte. Du kannst nicht anders, du musst deinem Wort Recht schaffen, Gott. Ich stütze mich auf deine Rechte und du wirst deinem Wort Recht verschaffen, denn du bist Gott und kannst nicht lügen. Und deswegen ist das Leben der Glaubenden ein Leben, das sich stützt auf seine Rechte. Ich komme und nenne meine Rechte vor dir, mein Gott. Deine Verheißungen sind meine Rechte. Erfülle sie, du Vater Jesu Christi. Was werde ich tun? Ich werde beten. Auch wenn es oft zum Verrücktwerden ist. Ich werde beten, weil es tief beglückend ist. Und ich werde beten, weil es äußerst selten, aber heiß begehrt und gesucht wird von Jesus. Ich werde beten. Wir heben uns zum Gebet. Vater, lieber Vater, im Namen Jesu kommen wir zu dir, dem alleinigen und ewigen, unveränderlichen, heiligen Gott. Durch Jesus haben wir einen freien und direkten Zugang bis ins Innerste, durch den Vorhang hindurch, ins Allerheiligste. Stehen vor dir, vor dem Thron der Gnade. Und erwarten Barmherzigkeit und Hilfe zum rechten Zeitpunkt. Vater, wir danken dir, dass dein Sohn wiederkommen wird und dass wir ihm entgegengehen. Und dass du unseren Weg siehst mit allem Glück und aller Gnade, aller Zuwendung, aber auch aller Anfechtung und aller Versuchung. Du hast uns aufgeklärt. Danke. Danke, dass wir nicht bei der Fratze des ungerechten Richters stehen bleiben müssen und dass wir gerade dann, wenn wir sie sehen, wie diese Witwe in ganz großer Treue durchhalten. Danke, dass du dieser Abba, dieser Vater für uns geworden bist. Danke, dass wir deine Auserwählten sind. Danke für diesen Status, für diesen Stand, für diese Beziehung, für diese Stellung. Wir beten dich an. Und danke, dass wir dir Freude machen, wenn wir dir betend glauben. In all den vielen Dingen unseres Alltags, in den Anliegen unserer Gemeinde, in deinen großen Anliegen, ja, auch in deinen großen Anliegen. Und so bitten wir dich, dass der Gebetskontinent wieder auf unserem Glaubensglobus auftaucht. Wir werden beten, Herr. Und höre uns, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.